Hallo und herzlich willkommen, liebe Supporter, bei einer neuen Folge von Hooked on Topic. Bei mir, wie fast immer, der Tom.
Hallo.
Hallo Tom. Wir kommen eine Woche später als sonst, falls ihr tagesaktuell dabei seid. Dafür aber mit einem Thema, das euch hoffentlich ein bisschen beruhigen kann, euch ein bisschen einkuscheln kann. Nein, das Thema kann euch nicht einkuscheln. Ihr könnt euch in das Thema einkuscheln, hoffentlich. Denn wir setzen eine alte Reihe, nenne ich einfach mal, vor. Wir haben schon zweimal über das Thema geredet und haben einfach so viele Spiele da zur Hand. Und es ist ein so schönes Thema, dass wir es jetzt noch einmal machen. Wir reden nämlich über Spiele Comfort Food. Also Spiele, die wir vielleicht schon ganz oft gespielt haben oder vielleicht einfach ab und zu mal anwerfen und mit denen wir uns einfach zurücklehnen können, wo wir durchatmen können und wo wir uns einfach zu Hause und willkommen genau. fühlen, lieber Tom.
Ja, ich fange mal an. Das War of Mine gehört da bei mir auf jeden Fall dazu.
Nicht? Ach ja, ja vielleicht, also wenn du traumatisiert bist, vielleicht gibt dir das so ein Willkommens-Zuhause-Gefühl, ich hoffe nicht, wäre doof. Das fällt auch ein bisschen bei mir raus, muss ich sagen. Ich meine, ich hatte schon ein Spiel, wo man nach Afghanistan fliegt, um dort Russen abzuballern mit Metal Gear Solid 5. Dark Souls Bloodborne hatten wir schon mal. So weit hergeholt ist das gar nicht. Aber bei mir sind dann diese Woche dann doch wirklich hauptsächlich recht entspannende Spiele. Vielleicht hast du ja weniger entspannende Spiele auf den ersten Blick. Möchtest du einfach mal anfangen, lieber Tom?
Entspannt können ja verschiedene Sachen sein, deswegen hatten wir ja in der Vergangenheit schon so Sachen wie genau. Souls oder Bloodborne, die gerade beim ersten Mal alles andere sind als entspannt, mhm. aber wenn man dann so eine Vertrautheit hat und diese Spiele besiegt sozusagen, dann setzt die Entspannung ein. Aber ich würde mal was ganz anderem anfangen, nämlich mit Rennspielen. Und zwar gleich zweien, die für mich so ein bisschen zusammengehören. Auf der Switch schmeiße ich immer mal wieder Virtua Racing an, das über die Sega Ages Collection erschienen ist. Eine restaurierte Version eines Rennspiel-Klassikers aus den Arcades von früher, auch so ein Yu Suzuki-Ding und ein sehr, 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 sehr simples Rennspiel. Mhm. Also gerade aus heutiger Sicht. Du hast gerade mal drei Strecken, die zur Auswahl stehen. Du kannst nicht groß was also Autos auswählen gibt's nicht. Du wählst im Wesentlichen automatische Schaltung oder manuelle Schaltung. Und dann geht's im Wesentlichen auf Zeit die ganze Zeit. Das heißt, dass dir die Zeit auch ablaufen kann und dann gehst du Game Over, so ein richtiges Arcade-Ding halt. Aber das Schöne ist halt, das Spiel ist so super zugänglich auf der Switch. Das kostet auch nicht viel. Kostet, glaube ich, unter 10 Euro. Und läuft super flüssig, also 60 Frames die Sekunde und hat halt diesen Low-Poly-Look, noch ohne Texturen alles, was irgendwo heute schon wieder ein Style ist. Also
oh ja.
Gibt ja Spiele, die das bewusst emulieren heute, ne, wenn du an sowas wie Gone Home denkst oder so.
Und ich denke auch, es gibt ja auch dieses Rennspiel Hotshot Racing oder so.
Was ist stimmt, auch so ein bisschen ja, ja. So. Das habe ich ja sogar mal gespielt. Ich
habe den Namen vergessen.
Aber fand es dann leider nicht so toll. Und Virtual Racing schlägt da für mich voll in so eine Kerbe von, das spiele ich immer mal wieder, dann immer nur für 5 oder 10 Minuten. Aber ich kehre da super gern zurück, weil das so ein Wohlfühlspiel ist. Und in die gleiche Kerbe schlägt für mich Daytona USA, das es auf 360 und auf PlayStation 3 gab zuletzt über Download. Und da ist halt die Zugänglichkeit nicht so vorhanden. Ne? Du kannst zwar das theoretisch auf irgendwie Xbox.com kaufen für die 360 und dann es sogar auf der Series X spielen, müsste zumindest gehen. Ich habe halt nur die PS3-Version und kann es halt wirklich nur auf meiner PlayStation 3 spielen. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch mal einen Switch-Port von, auch in dieser Sega Ages-Variante. Daytona USA ist noch mal eine ganze Ecke besser als Virtua Racing, finde ich, weil du da gegen mehr Gegner fährst, du sehr viel elaboriertere Strecken hast, auch hübschere Strecken. Und halt die Musik in Daytona USA ist legendär. Ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal Archipel kennst. Ich glaube schon.
Ja.
Die hatten mal so ein Feature von dem Komponisten, der nicht nur für Daytona, sondern auch für andere Arcade-Klassiker die Musik gemacht hat. Aber unter anderem halt auch dieses Daytona Let's Go Away-Theme. Und da haben sie ihn interviewt. Und da singt er das auch noch mal, performt das auch noch mal. Das ist sehr schön. Empfehlung an der Stelle dafür. Also das sind totale Wohlfühlspiele für mich, die auch sehr gut immer so in Pausen reinpassen. Gerade wenn du es auf der Switch hast oder so.
Kurze Frage zu Daytona, weil das kenne ich halt auch vor allem einfach aus Internet-Memes im Zuge des Opening-Songs. Ist das, also gibt es da mehrere Teile von? Du hast jetzt Daytona USA gesagt, gibt es da mehrere Daytona-Spiele oder ist das dieses eine Spiel, was immer wieder geportet wird, weißt du das?
Also Daytona USA wurde ganz oft geportet. Also da gibt es verschiedene Versionen von, die sich teilweise auch wirklich stark unterscheiden, vor allem dann halt auf technischer Ebene. Also für Saturn war, glaube ich, so einer der ersten Home-Ports und das willst du heute eigentlich nicht mehr so richtig spielen. Es gibt noch einen Nachfolger namens Daytona USA 2001 für die Dreamcast. Das ist auch, soweit ich weiß, ausschließlich für die Dreamcast erschienen und nirgendwo anders. Und ist eins dieser Spiele, das ich schon lange suche auf der Dreamcast. Und also, was heißt suche? Es ist leicht zu finden. Du findest auf eBay immer wieder Exemplare davon. Aber kosten halt immer 50, 60 Euro, was mir dann meistens ein bisschen zu viel ist. Und ich hoffe, da irgendwann mal eine günstigere Variante von zu finden. Weil das will ich unbedingt noch mal haben. Das sieht super toll aus. Das ist halt dann eine erweiterte Version von Daytona USA mit noch mal besserer Grafik, halt auf Dreamcast-Niveau, will ich unbedingt mal spielen.
Okay, okay. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also, wenn ihr gar kein Bild habt, stellt euch die NESCA-Spiele vor, genau, die wir gespielt haben bei Temptera, in besserer Grafik, dann habt ihr Daytona USA.
Also auf irgendeine Art finde ich die tatsächlich schon ansehnlicher.
Ne? Sie hat zumindest einen Stil.
Ja.
Sowas Ähnliches zumindest. Und du fährst halt in einem Kreis, also ich kann das auch sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, was du da meinst. Das ist dann so, ne, was ich mit Forza Horizon beschrieben habe, das hatte ich aber auch mal eine Zeit lang mit Forza Motorsport sehr, wo ich dann wirklich Dutzende, Hunderte Stunden irgendwie Forza Motorsport 4 gespielt habe, auch sehr mindless, ohne Challenge. Also ich weiß nicht, ob du das so spielst in Daytona und mindless ohne Challenge, aber zumindest ist dann so das, wodurch das so diese Entspannung für mich gewinnt, wenn ich also das so spiele.
Ich habe in der PS3-Version alle Trophies geholt, aber das war jetzt keine so große Herausforderung. Es gibt halt Challenges in dem Spiel, wo du bestimmte Voraussetzungen auf den Strecken erfüllen musst, was so ein Zusatz ist, dieser PS3 und 360-Version. Und das ist ganz nett, weil es so ein bisschen wie so einen roten Faden bietet. Aber ansonsten sind es ja wirklich die drei Strecken, die du immer wieder fährst. Aber diese Simplizität, dieses Wiederholen fördert halt einen Rhythmus, der was sehr Komfortables hat, also wo man sich dann sehr gehen lassen kann und man lernt dann diese Strecken sehr gut kennen. Und es hat, all diese Spiele haben meist ein bisschen mehr Mechaniken, als man denkt, also gerade wenn es so um Driften geht oder so. Augenscheinlich sind die sehr simpel, aber dann hast du halt ein bisschen mehr noch, was du machen kannst, sodass du die letzten Sekunden rauskitzelst und so. Aber das ist gar nicht so unbedingt mein primärer Drive. Es ist eher so dieses, ich könnte einfach versinken in dieser Zeit, in dieser Grafik, in dieser Musik. Und dann haben diese Sega-Spiele halt auch alle diese Detailverliebtheit, auch wenn du Game Over gehst, dass das gesungen wird, immer in diesem Game Over. Und dann wird das so zelebriert. Oder die einzelnen Buchstaben kommen so G-A-M-E und von so einem Sprecher. Diesen Arcade-Flair liebe ich halt total.
Ja, das verstehe ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich würde zu was komplett anderem kommen.
Yes,
aber ich hab auch so ein Rennspiel hier, aber ich glaube, ich würde doch zu was anderem übergehen, einfach der Abwechslung willen. Und zwar zu einem Point-and-Click-Spiel. Denn gerade früher, also mit früher meine ich als Kind, dann aber auch als Jugendlicher, habe ich auch noch wirklich ziemlich viele Point-and-Click-Adventures gespielt. Da waren das eines meiner liebsten Genres. Ich habe schon ab und zu die Anekdote erzählt, dass Baphomets Fluch das erste Spiel war, das ich selbst installiert habe, weil das so oft installiert wurde, dass dann meine Mutter irgendwann sich dachte, ich bringe dir einfach beide, kannst du es selbst machen, weil ich das so oft durchgespielt habe. Hat sie mir das beigebracht, wie das geht. Ich kann mich doch exakt an den Installer von Baphomets Fluch erinnern und die Musik, das hat, ne, die früher hatten die ja designte Installer dann tatsächlich.
Oh ja. Teilweise richtig also, coole sogar. Command & Conquer.
Genau, also ja, so aufregend war das nicht bei Baphomets Fluch, aber an das eine Bild und den einen Track kann ich mich noch sehr erinnern. Das ist was anderes, über das ich jetzt rede. Nämlich, ich möchte über Siberia reden. Siberia, wie immer man das nennen möchte, das habe ich auch schon mal bei Hooked gemacht. Aber auch noch nicht, glaube ich, so oft. Und Siberia ist immer ein Spiel, wo ich total ja, Leidenschaft, also doch schon leidenschaftlich zurückblicke. Und den ersten Teil habe ich ja auch, ich glaube, letztes Jahr, vielleicht auch schon 2 Jahre her, womöglich 3, Zeit ist eine Illusion, wer kann das schon genau sagen, nochmal durchgespielt. Denn mittlerweile gibt es diese Bärereihe so ziemlich auf allen Plattformen, zum Beispiel eben auch auf der Nintendo Switch. Und da habe ich mir die ersten beiden Teile nochmal gekauft und habe dann Siberia 1 da über einen längeren Zeitraum, unter anderem beim Familienbesuch in der Heimat zu Weihnachten, durchgespielt und bin da komplett drin versunken. Mhm. Denn Siberia hat bei mir was erreicht und das ist halt etwas, was du mit, glaube ich, sowas wie Virtual Racing und Daytona erwähnst. Das ist also nicht so ganz, aber bei diesen älteren Spielen, wo du diese alte Ästhetik auch so magst, ist es erstmal ziemlich irrelevant, ob das jetzt qualitativ hochwertig ist. Ich weiß nicht, ob du was meinst, was ich damit meine.
Ja, doch schon, weil mir fällt direkt auch ein Spiel ein, wenn du Siberia erwähnst und ich weiß ja, in welche Richtung dieses Adventure geht. Über das kann ich ja gleich im Anschluss reden. Habe ich gar nicht auf meiner Liste, aber zählt ja voll dazu. Das ist Black Mirror. Und das ist halt technisch auch, also gerade
das hat sehr schöne Hintergründe, würde ich behaupten.
Sehr, sehr schöne Hintergründe sogar. Ja. Aber die Charaktermodelle sind furchtbar. Mhm.
Ja,
aber es
ja,
ist
das
egal.
Ist Pixelbrei. Genau.
Ja.
Und es ist ja sogar so, dass du an diese eigentlich furchtbaren Pixelbrei einfach diese extrem nostalgischen Erinnerungen dann knüpfst und die dadurch wieder was Tolles werden, weil sie dann auch irgendwie ein bisschen einzigartig sind. Und bei Siberia ist es für mich so voll die Sprachausgabe. Die Sprachausgabe ist wahnsinnig, also das, was du oft kritisierst bei deutschen Sprachausgaben, dieses gestellste Hörspielmäßige, ist bei Siberia mal 1000 da und dann auch noch in oftmals nicht besonders gut. Ja, also dass du einfach merkst, wie das abgelesen wird.
Also du meinst aber auch wirklich halt, die deutsche Sprachausgabe?
Ich meine die deutsche, genau. Ich habe es auch dann nochmal eher auf Deutsch gespielt, weil das halt für mich was sehr Nostalgisches ist. Und weil auch die englische jetzt nicht einfach besser ist, weil das ist ja eine französische Spielereihe. Das heißt, die englische Sprachausgabe ist da auch eher so mittel. Aber bei der Deutschen ist es dann so, ja, das sind dann nicht immer die besten Sprecher, auch mit Kate Walker, die Hauptfigur, gehört auch dazu, nicht die beste Sprecherin. Aber vor allen Dingen, wenn ich dann so ältere, mit der älteren Herren da rede und das sind dann so richtige Vorleseonkel, die das einsprechen und du hast richtig das Gefühl, du liegst unter einer Bettdecke und irgendein dein Urgroßvater liest dir eine Geschichte vor. Direkt der erste Charakter, den du triffst, ist meiner Erinnerung nach, ist der Besitzer von einem so einem Hotel, ist meiner Erinnerung nach schon so ein Typ mit so einer alten, wohligen Stimme, der dich willkommen heißt. Und das ist dann, das mag dann nicht besonders überzeugend sein für die für den Ort, in dem du dich da gerade befindest, aber ich habe damit einfach diese ganz wohligen, warmen Erinnerungen verknüpft, weswegen das mir voll so ein Zuhausegefühl gibt. Und deswegen habe ich dieses Spiel mit ganz, ganz großer Freude, wie gesagt, über einen durchaus langen Zeitraum nochmal durchgespielt. Die Musik, die ist einfach wirklich phänomenal. Also die Musik ist einfach hervorragend. Auch hier die Hintergründe immer wieder wunderschön, sehr einfallsreiche Gegenden, dieses etwas Sci-Fi abgefahrene, das aber alles in der echten Welt trotzdem spielt, aber mit halt so Maschinen, die in der echten Welt nie so funktionieren würden. Und dann gibt es ja auch irgendwo auch Mammuts noch und dieses Land Siberia. Alles eine wahnsinnig einzigartige Welt, eine einzigartige Atmosphäre, wo ich sehr empfehlen würde, da durchaus nochmal einen Blick drauf zu werfen. Kommt ja nächstes Jahr auch tatsächlich noch ein neuer Teil für raus.
Oh, echt?
Ja, das heißt nicht Siberia 4, das habe ich gerade mal, das habe ich gerade erst wieder gegoogelt, da gab es auch schon eine Demo für. The Siberia The World Before heißt dieses Spiel und da spielst du das ist zweigeteilt, da spielst du auch immer noch Kate Walker in der Fortsetzung zu Siberia 3, aber du spielst auch im Jahre, ich glaube 1937 spielst du ebenfalls in einem Rückblick einen ganz anderen Charakter. Und das sieht grafisch wirklich ziemlich gut aus in dem Demo-Footage, die ich gesehen habe, in dem Trailer, also da haben sie ganz schön reingehauen, aber es ist halt immer noch ein 3D-Spiel von Microids, die gerade erst 13 Remake rausgebracht haben.
Ja.
Da muss man sehr skeptisch bleiben, was ja auch für Siberia 3 gilt. Das habe ich bis heute nicht gespielt. Außer bei auf einem Gamescom-Präsentation das zu sehen, habe ich selbst dann nicht mit interagiert, weil das hat auch richtig schlechte Reviews bekommen, weil es auch so ein 3D-Adventure dann war und wohl technisch wirklich richtig furchtbar. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil diese 2D-Adventures von MyCroids, die ich einfach mal so nenne, die werden sicherlich irgendwie anders ausgesprochen, wie gesagt, französische Firma, die fand ich immer sehr, sehr überzeugend, wenn ich auch so an Still Life denke.
Du mochtest ja auch toll. Runaway, oder?
Tatsächlich ist das auch noch ein Spiel, was vielleicht auch noch in diesem Podcast
vorkommt. Oh, okay, sorry.
Ist das auch, MyCroids? Ich glaube
nicht. Nee, ich glaube nicht MyCroids, aber ich glaube auch französisch.
Das ist ein, also der Entwickler ist Spanisch.
Pendulus. Spanisch, Studios,
das, okay. Das sind Spanier, genau.
Wie Siberia, The World Before heißt das Ding?
Genau, so heißt das neue Spiel. Ich wollte ganz kurz was sagen, weil ich glaube, ich weiß, wie du diese Verbindung aber hergestellt hast, denn die Entwickler von dem neuesten, abgesehen von 13, dem neuesten MyCroids-Spiel, nämlich diesem Black Set, Under the Skin, erinnerst du dich daran? Yep. Diesem Katzendetektiv. Yep. Das wird gepublished von MyCroids und entwickelt von Pendulus Studios. Vielleicht hast du deswegen so ein bisschen die Verbindung zu Runner Raider auch.
Ja, also erstmal beim neuen Siberia auch die verpasste Chance, ne? The World Before hätte man ins Before wunderbar die Zahl 4 einbringen können. Chance vertan. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass die das vielleicht wieder ein bisschen einfangen können. Vielleicht ist es ja auch im dritten Teil ein bisschen drin. Vielleicht musst du den irgendwann doch mal selbst spielen, weil ich bin der Meinung, Siberia 1 und 2 wertungstechnisch waren die doch auch nie haben die doch auch nie so krass abgeschnitten, oder?
Oh, das weiß ich gar nicht. Aber kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das jetzt die großen Wertungshighlights sind. Mhm. Aber es hatte zumindest jetzt nicht die großen technischen Dinger, weißt du? Es war halt einfach ein wirklich hübsches Spiel für das, was es sein wollte, fand ich zumindest immer. Ich kann auch verstehen, wenn man heute darauf blickt, dass man sagt, aber dann kommt halt dieses, das ist halt dieses 3D-Spiel aus dem Jahre 2015, was aussieht wie ein 3D-Spiel aus dem Jahre 2005. und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe das Spiel auch und habe auch vor, es irgendwann einmal nachzuholen, wenn die Zeit das zulässt, auf jeden Fall.
Ich muss da nur dafür so ein bisschen, wir haben ja in einer der vergangenen Folgen mal Shenmue gehabt und Shenmue 3 ist ja auch das, ne? Also auch so ein bisschen technisch gealtert, hat nicht die besten Wertungen bekommen. Trotzdem hat es noch viel von dem, was den Charme der Originalspiele ausmacht. Also vielleicht gilt das da auch, das weiß ich einfach nicht.
Ich hoffe es. Ich hoffe, es hat, glaube ich, auch andere Sprecher und so, da geht dann natürlich viel verloren. Natürlich, aber ich hoffe sehr, dass, wenn ich es dann mal anwerfe, dann immer noch all das verzeihen kann. Und einfach, obwohl es dann vielleicht kein besonders tolles Spiel ist, es immer noch irgendwie für mich genießen kann.
Ja, ich habe ja gerade Black Mirror kurz reingeworfen, weil mir das jetzt eingefallen ist, wenn du über Siberia redest, weil das für mich in eine ähnliche Kategorie fällt. Das ist ja ein Spiel, was eigentlich so eine Murder-Mystery-Geschichte aufmacht und sehr dramatisch wird teilweise in seiner Geschichte, aber halt ein sehr gemütliches Tempo hat und vor allem mit seiner Spielwelt sowas sehr Gemütliches ausstrahlt, obwohl es eigentlich finster ist, ne? Aber es ist halt so dieser verregnete englische kleine Ort. Du bist da mit Samuel Gordon unterwegs und versuchst so ein bisschen gleichzeitig das Geheimnis deiner Familie und von einem Mordfall zu lösen. Und obwohl man das bei der Story vielleicht nicht vermuten mag, hat das doch was sehr Entspanntes. Und es ist ein Spiel, was ich jetzt nicht wirklich oft nochmal anschmeiße, aber mir zum Beispiel gerne dann mal einfach Gameplay angucke oder so mal die Musik und die Soundkulisse und sowas ein bisschen aufsauge, weil es hat so diesen Komfort von einem verregneten Sonntag.
Oh ja, voll. Weißt du? Es hat so eine dichte Atmosphäre. Ja, wie halt, ne, wenn du dir so ein ganz Stereotyp denkst, so ein Krimi, den du irgendwie, also ein Krimi-Buch, ein Krimi-Roman, ja, so ein den Agatha du in der Decke.
Schinken.
Genau. Das ist voll diese Atmosphäre. Ab und zu mit absurd brutalen Toten.
Stimmt.
Durch, die optional sind. Voll das. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Es hat so eine dichte Atmosphäre und so wunderschöne Hintergründe. Und auch, da muss man wirklich sagen, im Gegensatz zu Siberia, so eine wirklich überragende deutsche Synchro, wie ich finde. Also zumindest, wenn ich an den Hauptcharakter denke. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie der Rest
ganz,
ist.
Ganz ordentlich, ja. Und das war ja der deutsche Synchronsprecher von Johnny Depp.
Ganz genau.
Weil der Typ auch so ein bisschen so aussieht.
Ja, Nathan, wie heißt der? Nathan, ich höre gerade ein Hörbuch, das von ihm gelesen wird, deswegen habe ich da gerade dran gedacht. Hat so einen amerikanischen Namen, das aber komplett deutsch ausgesprochen wird.
Ich wusste zum Beispiel nicht. Also ich wusste, dass er diesen Namen hat, aber ich wusste nicht, dass man den deutsch ausspricht.
Er heißt David Nathan. Und es steht halt David Nathan. Aber er selbst, wenn er am Anfang sagt, wer er ist, sagt er auch David Nathan, kommt aus Ost-Berlin. Also Finde ich.
Oh, müssen wir mal verguckt anheuern.
Was meinst du, um uns, um irgendwie die Podcast-Produzenten vorzulesen?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob uns. Oh, das ist perfekt. Ich bin jetzt zufällig gelandet auf dem Wikipedia-Eintrag von David Nathan. Und was sehe ich hier noch im Intro, bevor ich runterscrolle? Außerdem las er einige Bücher von Agatha Christie als Hörbücher.
Ach, perfekt.
Es passt wirklich. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Und genau das ist auch die Atmosphäre, die du halt mit Black Mirror
bekommst. Ja, genau. Höre ich mir heute Abend direkt an. Sehr schön.
Das ja, eigentlich. Also ich.
Ja?
Ja?
Nee, sag.
Mach du zuerst. Fuck. Okay, ich fange an. Ja, ich muss auch sagen, dieses, ich hör mir ein Buch von, fuck, ich vergesse immer den Namen. Hier der Aufziehvogel. Aufziehvogel, der japanische, sag schon Tom, ne? Dieser japanische Autor. Moment.
Der Aufziehvogel?
Mr. Aufziehvogel. Haruki Murakami. Vielen Dank, Tom. Das Buch habe ich gelesen letztes Jahr und dann ein bisschen den Faden verloren und jetzt höre ich mir das nochmal an und da passieren sehr viele Fakt-Up-Dinge und es ist ein super weirdes Buch, Magical Realism, yada yada yada, und das halt, das schafft David Nathan einfach wunderbar, der kann glaube ich alles vorlesen, das ist wirklich alles immer toll und entspannt und hervorragend.
Ja, sehr schön. Ich wollte nur sagen, dadurch, dass ich ja jetzt Black Mirror reingebracht habe, bist du dann jetzt wieder dran oder soll ich was machen?
Genau, ich finde, du kannst schon, das war jetzt ja nur so ein kurzer Einwurf, genau. Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne noch das nächste ebenfalls bringen.
Dann gehe ich mal in den Strategie-RPG-Sektor mit Heroes of Might and Magic 2 und 3 ganz speziell. Heroes of Might and Magic 2 war das Spiel, mit dem ich diese Reihe entdeckt habe. Und es ist eine Reihe, die heute nicht mehr so wirklich Bewandtnis hat. Es gab zwar noch bis vor nicht allzu langer Zeit neue Teile, aber die haben nie dann haben keinen so großen Splash gemacht und waren, finde ich, auch nicht so gut. Aber Teil 2 und 3, vor allem Teil 3 ist ja legendär, bei mir hat Teil 2 auch noch so einen Softspot. Das sind Spiele, die du aus einer Top-Down-Perspektive spielst. Sie sind rundenbasiert. Du hast quasi so eine Strategieansicht, hast immer so einen einzelnen Helden, der deine Armee repräsentiert. Der hat dann unten angezeigt, wie so eine Art Inventar, eine Reihe von Slots, wo Kreaturen drinstecken. Und diese Kreaturen sind deine Armee. Also da hast du dann irgendwie 12 so Eber oder Elfen oder Lichs oder Skelettkrieger oder Drachen oder sonst irgendwas. Und diese Kreaturen rekrutierst du in deiner Stadt. Und diese Stadt ist auf der Oberweltkarte auch nur so eine ganz kleine Repräsentation. Da gehst du dann rein und dann hast du so eine wirklich große, gezeichnete Darstellung von deiner Stadt, die je nach Fraktion komplett unterschiedlich aussehen. Und da rekrutierst du dir dann eben deine Armee und musst dann andere Spieler platt machen oder halt die CPU platt machen und sammelst Rohstoffe, musst wirklich auch deine Ressourcen managen und alles. Und das ist ein super süchtig machender Mix aus eben dieser Rundenstrategie und auch Rundentaktik, weil du ja dann Kämpfer hast, die auf so einem Hexfeld rundenbasiert stattfinden und RPG, weil du Erfahrungspunkte sammelst und stärker wirst und neue Zauber lernst und deine Stats steigen und du kriegst Gegenstände, mit denen du deinen Helden ausrüstest, die bestimmte Boni bringen und so ein Kram. Das ist super, super toll. Während ich das gerade erzähle, kriege ich selbst wieder Bock drauf, nochmal Heroes of Might and Magic zu spielen, weil das auch, das ist so ein Nachmittagsfresser. Auch da erneut am bestes Szenario, verregneter Sonntag, schmeißt eine Runde Heroes of Might and Magic an, der Sonntag ist weg.
In meiner Wahrnehmung müssten Heroes of Might and Magic 2 und 3 spezifisch so sehr alte Spiele sein. Habe ich das falsch im Kopf?
Oh, die sind tatsächlich sehr alt. Also Heroes of Might and Magic 2, ich gucke gerade mal nach, weil die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, war 96. Hat halt, also der Unterschied beider Spiele sind einmal verschiedene Funktionen und Vielfalt und Umfang, weil der dritte einfach noch mal mehr zu bieten hat in der Hinsicht. Aber vor allem auch die Grafik, weil Heroes of Might and Magic 2 ist noch alles handgezeichnet. Also handgezeichnete Pixelgrafik. Heroes of Might and Magic 3 sind vorgerenderte 3D-Figuren, die dann zu Pixeln wurden. Das ist von 99. Ich finde das auf eine Art sympathisch, aber ich finde Heroes of Might and Magic 3 an manchen Stellen auch einfach sehr hässlich. Aber ein sympathisches hässlich.
Aha. Weil, genau das, was ich gerade beschrieben habe eigentlich.
Naja, es ist so dieses vorgerenderte 3D, das ist nicht immer so gut gealtert und sieht manchmal creepy aus, was auch hilft, wenn du zum Beispiel so die Nekromanten spielst und dann diese freaky 3D-gerenderten Skelett- Skelettviecher oder Skelettdrachen und Vampire und so in den Kampf schickst. Aber das ist halt das Schöne, ne? Du spielst ja wirklich so Fraktionen wie die Elfen, die Ritter, die Nekromanten und die gehen halt voll rein in die Fantasy-Klischees. Also ja, es ist ja wirklich generell, es basiert ja auf Might and Magic, ne? Das ist ja eine separate RPG-Reihe und das ist ja Fantasy-Klischee 101.
Ja.
Also das ist ja wirklich genau das und ich mag das irgendwie auch voll gern. Und in diesen Spielen kann ich wirklich versinken, weil es auch super befriedigend ist. Es ist halt eigentlich was, was du auch total mögen müsstest. Du fängst halt an mit einer Stadt, in der ist fast nichts. Es ist so ein Brachland und da steht so ein Schloss oder so. Und dann baust du da nach und nach die ganzen Dinger voll und hast am Ende so eine große Festung, aus der du alle möglichen Kreaturen rekrutierst. Das ist super befriedigend. Und dann gleichzeitig diese Armee wachsen zu sehen und damit Gegner zu überrollen, auch super befriedigend.
Hast du das dann damals zum Release gespielt? Weil da warst du dann ja auch noch relativ jung. Und das sind ja Spiele, die schon jetzt nicht anspruchslos sind.
Nee, also Heroes of Might and Magic 2 weiß ich gar nicht genau, wann ich das entdeckt habe. Irgendwann in den frühen 2000ern, glaube ich mal.
Okay.
Und dann relativ kurz danach auch Heroes of Might and Magic 3 gespielt. Sehr viel beides, auch sehr viel im LAN mit einem Kumpel immer, weil die sind im Multiplayer, oder nicht im LAN, im lokalen Multiplayer. Das ist ja, du spielst ja abwechselnd, das kannst du problemlos an einem PC spielen. Habe ich auch zum Beispiel, als ich noch mit Dani zusammen war, oft mit ihr gespielt, oder was heißt oft, mal mit ihr gespielt, aber da hat das auch sehr gut funktioniert, dass dann auch so ein paar Nachmittage dadurch quasi vernichtet wurden. Das eignet sich auch super dafür. Man kann es halt auch im LAN spielen, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie problemlos man diese heute zugänglichen Versionen im Online-Multiplayer spielen kann. Aber es gibt die auf GOG, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es die auf Steam noch gibt. Aber man kommt auf jeden Fall gut ran heute. Und sie laufen dann auch auf aktuellen PCs.
Und du würdest die auch deutlich eher empfehlen, anstatt jetzt irgendwie Teil 4, 5, 6, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt.
Also Teil 4 ist sehr anders, hat vieles anders gemacht, sieht noch mal weirder aus. Wenn du mal nach Screenshots von Heroes of Might Magic 4 schaust, das sieht aus, als hätte so jemand einen Regenbogen ausgekotzt und in Pixelgrafik umgewandelt. Ich finde die
klingt aber auch so, als ob es erstmal passen würde zu der
ja, schon.
So High Fantasy.
Aber auch dieses Interface von dem Spiel, ich finde, das ist im Englischen würde man garish sagen. Was ist denn im Deutschen gutes Wort dafür? Sehr weiß ich nicht. Fällt mir gar nicht ein. Auf jeden Fall ein bisschen eklig.
ein bisschen kitschig?
Kitschig, ja. Kitschig sind ja alle, aber Heroes 4 übertreibt es ein bisschen. Aber ich finde es auch spielmechanisch einfach nicht so gut. Und Heroes of Might and Magic 5, weiß ich noch, hat mir damals richtig viel Spaß gemacht. Und fand ich sah damals auch richtig toll aus. Also als es rauskam, hatte es richtig tolle Grafik, weil das zum ersten Mal 3D war in dieser Spielereihe. Ich habe es dann Jahre später noch mal gespielt und dachte so, nee, das funktioniert nicht mehr so gut wie Teil 2 und 3. Das ist cool. Ein bisschen komisch. Also
nicht sehr cool, aber dass du so ausführliche Erfahrungen damit hast, habe ich gar nicht gewusst.
Ja, ne, bei Hooked haben wir es halt nie groß thematisiert, weil diese Reihe halt quasi tot ist. Und dieses, ich glaube, das letzte war 6 oder 7. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Es war zwischendrin auch mal von einem deutschen Entwickler, glaube ich.
Ja, also es war mal auf einer Gamescom, wo ich war, gar nicht allzu lange Zeit. Ich glaube, ich habe auch dazu eine 7 im Kopf.
Ja, und Teil 7 fand ich halt auch nicht so toll.
Ja.
Teil 7 ist, glaube ich, gar nicht per se schlecht, aber halt auch nicht so gut wie die Vorgänger. Und bei Teil 7 haben sie auch dieses komische Ding gemacht, dass du zwar wieder die Städte hattest, aber die waren 2D-Bilder. Und der Rest des Spiels war dreidimensional. Und dann haben die Kämpfe auch, glaube ich, nicht mehr auf Hex, sondern auf quadratischen Feldern funktioniert. Was klingt wie so eine Änderung der Änderung willen. Also, weiß nicht, irgendwie keine so guten Erinnerungen dran, ehrlich gesagt.
Okay. Aber dann mit Teil 2 und 3 haben ja etwaige Interessierte bereits Dutzende, Hunderte Stunden wahrscheinlich an Spielzeit, die sie da reinpumpen können, wenn sie möchten.
Ja, also ich glaube auch, dass das funktioniert, wenn man heute noch, also angenommen, du hast noch gar keine Erfahrung mit Heroes of Might and Magic und fängst dann mit Teil 2 und 3 an, die sind jetzt nicht kompliziert. Also das ist jetzt nicht so, wie wenn man einen StarCraft-Multiplayer-Match anfängt oder sowas und dann ist total überwältigt und weiß nicht, was passiert. Sondern wenn du den NPC auf einfach stellst und erstmal so ein bisschen rausfindest, ich glaube, das ergibt sich alles sehr schnell und funktioniert heute noch genauso gut wie damals. Okay. Ist halt ein Spielprinzip, was nicht groß gealtert ist. Und erneut hat halt für mich auch diesen Komfortfaktor, dieses Gemütliche, weil du halt auch diese Fantasy MIDI-Musik da im Hintergrund hast, oder ich weiß nicht, ob es MIDI ist, aber halt so ein Geklimper, das jetzt eigentlich nicht so krass gut ist, aber wahnsinnig gut zu diesem Spiel passt.
Mhm. Ja, ich glaube, also ich deiner Beschreibung nach habe ich ein sehr gutes Gefühl für diese Reihe, glaube ich, bekommen. Und klingt sehr wie etwas, was genau hier reinpasst. Yes. Jetzt überlege ich, ich glaube, ich gehe einfach direkt zu Runaway einmal über, weil das wissen die Leute jetzt schon, dass ich das gerne besprechen wollen würde. Dann haben wir das aus dem Weg und gehen wieder zurück zu einem Point-and-Click-Spiel. Ich hoffe, das ist okay, dass es ein bisschen Point-and-Click-lastig heute ist. Ich glaube schon, weil es sonst ja nicht viel über Point-and-Click zu bereden gibt.
Und ich kann das auch voll nachvollziehen, weil ich hatte so eine Zeit auch in meiner Jugend, wo ich wahnsinnig viel Point-and-Click gespielt habe und heute fast gar nicht mehr.
Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen dem Genre selbst irgendwie zu verdanken, weil diese Art von Point-and-Click, die wir hier bereden, also so wirklich klassische 2D-Point-and-Clicks gibt's ja, abgesehen, wenn wir jetzt von so Pixel-Art-Spielen wie Blackwell Legacy oder generell der Blackwell-Reihe oder Unavowed oder sowas reden, da gibt's nur noch ein, zwei Entwickler, die so sehr das machen, aber so diese Art, ne, von Point-and-Click, vielleicht auch ein bisschen handgezeichnet und mit schönen Hintergrund, so, die gibt's in der Form nur noch relativ wenig.
Bei mir haben ja leider auch die Dedelic-Spiele nie gezündet. Deswegen hat auch diese Welle, diese in Deutschland existierende Welle, hat mir da auch nicht so viel gebracht.
Das stimmt, das war ja zumindest dann für mich noch sehr etwas. Ja. Oh, Silence ist so toll. Jedenfalls ist dann Runaway für mich hier noch ein Titel, denn wir haben hier so einen kompletten Gegenentwurf zu Siberia in der Atmosphäre, was mir hier in dieser Liste sehr gut gefällt. Weil Siberia dieses extrem langsame, extrem märchenonkelmäßige Spiel haben. und Runaway will so dieser Popstar sein. Runaway ist so der Jugendliche, der rumtanzt. Aber wie ich finde, auch auf eine wahnsinnig sympathische Art und Weise. Du hast diesen Theme-Song, der am Anfang startet, der sich auf ewig in meinen Hirn gebrannt hat, der auch heißt Runaway und jemand singt die ganze Zeit Runaway und das ist total in meinem Kopf drin. Du hast diesen absolut klischeebeladene Story von dem Obernerd, der eine sehr attraktive, knapp bekleidete junge Frau findet, rettet vor Mafiosi und dann durch sie so ein bisschen auch eine Selbstfindung durchgeht und dann am Ende halt ein richtig cooler Dude ist. Und es beginnt halt wirklich wortwörtlich mit so einem Hey, das bin ich. Vielleicht wunderst du dich, wie ich hier angekommen bin, weil Brian an so einem Strand sitzt mit einer coolen Sonnenbrille und dir dann in einem Flashback erzählt, das ganze Spiel findet als Art Flashback statt, wo er dir erzählt, wie er da gelandet ist, hier jetzt so cool an diesem Strand zu sitzen. Und das ist alles heute auch so ein bisschen, also man muss es belächeln, einfach weil auch ne, dieser weibliche Charakter, Gina heißt er, wenn ich mich richtig erinnere, heißt sie, auch sehr so als so eine Trophäe wirklich ist in diesem Spiel, die du halt retten willst und für dich erobern willst und weniger jetzt der krasse eigene Charakter. Aber die Geschichte ist ziemlich spannend, wie ich finde, die Charaktere sind unfassbar abgefahren und hier finde ich so ganz ohne Aber für mich ist die Grafik einfach hervorragend. Das ist ein wunderschönes Spiel. Du hast handgezeichnete Charaktere vor handgezeichneten Hintergründen mit handgezeichneten Animationen, das bis heute immer noch hervorragend aussieht. Und das gilt auch für die Nachfolge genauso. Es ist ja eine dreiteilige Reihe, die immer diesen Stil beibehalten haben, aber immer höher aufgelöst wurden mit der Zeit und immer detaillierter wurden. Und ich finde dieses Spiel, also vor allen Dingen Runaway 2, Dream of the Turtle, eines der schönsten Point-and-Clicks, das es so gibt.
Ich würde dir zustimmen, dass das ein sehr gut gealterter Stil ist und dass das technisch auch sehr gut gemacht ist und man da, finde ich, auch das Alter gar nicht groß sieht. Also wenn, es gibt ja manchmal so Adventures, wenn du da die Auflösung hochdrehst oder Seitenverhältnis anpasst, gerade bei älteren Spielen, dann wirken die einfach total modern. Monkey Island 3 fällt mir da immer ein als Beispiel. Bei mir hat der Stil noch nie so ganz gezündet. Also ich fand den Stil selbst aus einer ganz subjektiven
Sicht. Es hat halt einen starken Stil, genau, das verstehe ich sehr, dass man da, ja.
Und so geht es ja zum Beispiel vielen Leuten bei Monkey Island 3, ein Stil, den ich total liebe, aber da sieht ja Guybrush ganz anders aus als in den vorherigen Spielen, und wird so ein schlaksiger Typ und alles ist so noch mal viel stärker überzeichnet. Da kann ich auch verstehen, wenn einem das nicht gefällt.
Ich muss aber auch sagen, ich habe gerade nochmal nachgecheckt, die Charaktere sind tatsächlich 3D, sind keine 2D-gezeichneten, aber die sind halt sehr stark,
auch schon im ersten?
Wie du sagst. Ja, tatsächlich.
Okay, krass.
Habe ich aber auch nicht so im Kopf gehabt, weil sie halt so stark durchstilisiert sind, dass sie so komplett zu den 2D-Hintergründen so gut passen. Was halt oftmals genau der Punkt ist, der bei diesen älteren oder sagen wir mal von den 2000ern, diesen Point-and-Click-Adventures nicht so gut funktioniert, weil du da oft diese wunderschönen 2D-Hintergründe hast und dann so richtig hässliche 3D-Modelle auch gerne mal dabei. Und das ist hier nicht der Fall. Ich würde sagen, die Zwischensequenzen sehen so, also das sind auch so Zeichentrick-Zwischensequenzen, aber auch mit 3D-Charakteren, die sehen aus der heutiger Sicht okay aus, aber jetzt nicht großartig. Aber ich habe immer noch total Bock, diese Reihe nochmal zu spielen. Habe ich seit langer Zeit nicht wieder gemacht, weil auf Steam gibt's One Array, aber da meiner Erinnerung nach nur auf Englisch. Und auch das ist so ein Spiel, das muss ich auf Deutsch spielen, weil das für mich also ich spiele das für die Nostalgie für mich zu ganz großen Teilen. Und die sind einfach ganz fest verknüpft mit den deutschen Sprechern auch. Deswegen muss ich einfach nochmal, ich habe mir tatsächlich mal die verpackte Version mitgenommen. Ich habe immer noch die damalige Version, die ich mir gekauft habe, 2003 yes. davon, hatte ich zu Hause liegen, habe ich ja nice. Mitgenommen. Und ich habe mir jetzt auch mein Laufwerk am PC installiert.
Wie viele CDs?
Ich glaube nicht viele. Warte mal, wir können das doch nachgucken. Da steht doch bestimmt hier drauf. Runaway, CD-ROM. Nee, sehe ich leider nicht. Aber das Schade. Werden nicht mehr als 3, 4 sein, okay. glaube ich. Super schön. Und dann, man hat direkt so eine ganze Reihe, die sehr aus einem Guss kommt. Ich würde sagen, der dritte Teil fällt ein bisschen ab im Vergleich. Ich erinnere mich sehr wenig an den dritten Teil, außer dass er mir nicht so toll gefallen hat wie die ersten beiden. Der zweite Teil endet mit dem allerkrassesten Cliffhanger, was sehr frech ist, wie der wirklich endet, nämlich nicht. Dann kann man direkt zum dritten Teil aber übergehen und bekommt, glaube ich, eine sehr coole Reihe.
Ja, gibt's auch heute noch recht easy zu kaufen, tatsächlich, auf Steam zum Beispiel.
Wie gesagt, dann aber mit der Sprachausgabe aufpassen, weil die ist dann nur auf Englisch.
Nur auf, ja, stimmt. Englisch und genau. Französisch. Einfach auf genau. Französisch spielen, so.
Oh ja, das ist natürlich, dass es die dann nicht mal auf Spanisch gibt, weil es ja von einem spanischen Studio kommt.
Kein Wunder, dass dann Leute denken, das sind kommt von Franzosen.
Ja, wirklich. Ich guck gerade noch, doch, ist Spanisch, habe ich recht. Die Pendulous Studios, ich dachte ja auch lange Zeit, dass die irgendwie weg vom Fenster wären, weil die haben halt Runaway 1, 2, 3 gemacht von 2000, ach so, 1 kam Runaway 1 sogar raus, nicht 2003, Entschuldigung. Die haben Runaway 1, 2, 3 gemacht von 2001 bis 2009. Dann kam The Next Big Thing 2011 und Yesterday, vielleicht erinnerst du dich daran, das ist auch so ein Point-and-Click-Adventure, was dann ein bisschen untergegangen ist. Also die haben da eine Menge veröffentlicht, alles so in dem gleichen Grafikstil, mit offensichtlich der gleichen Engine. Und dann kam halt irgendwie 4 Jahre lang nichts. Und dann haben die halt wieder so ein Yesterday-Spiel gemacht und dann halt endlich jetzt mit Blacksat, wie immer man es ausspricht, mal wieder ein größeres Spiel. Muss ich immer noch mal nachholen, weil an Pendulo bin ich wirklich sehr, sehr doll interessiert.
Schön, dann würde ich noch mal das Genre wechseln, wenn du nichts dagegen hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und zwar zu einem Aufbauspiel kommen, das mir sehr viel bedeutet, weil ich es in meiner Kindheit wahnsinnig viel gespielt habe und heute auch immer noch gerne spiele, auch wenn es jetzt tatsächlich schon wieder ein Weilchen her ist, dass ich es das letzte Mal gezockt habe. Und das ist Rollercoaster Tycoon. Ganz spezifisch auch der erste Teil von Rollercoaster Tycoon, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe, das noch diesen 2D-Pixel-Look hat und wahnsinnig sympathisch ist und das auch so ein Spiel ist, bei dem die Parkidylle total rüberkommt, ne? Du baust halt einen Freizeitpark, aber es ist vor allem die Soundkulisse, glaube ich, die hier diese Nostalgie total schürt, wenn du den Jubel und die Schreie der Parkbesucher in den Achterbahnen hörst und die Jingles von den ganzen verschiedenen Attraktionen, irgendwie von den Karussells und sowas, die ja alle Musik spielen, wenn du möchtest, dass du teilweise auch einstellen kannst. Und das ergibt eine Atmosphäre, die ist super, ja, super gemütlich. Und das, was ich immer so faszinierend finde bei Rollercoaster Tycoon bei mir ist, dass ich Freizeitparks gar nicht so sehr mag. Also in echt, weil zum Beispiel in Achterbahnen wird mir schlecht und damit geht schon mal viel Reiz verloren von vielen zumindest Freizeitparks. Und da habe ich gar keinen so großen Gefallen dran. Aber so einen aufzubauen und irgendwie, wenn es regnet, die Preise von Regenschirmen hochzudrehen, da bin ich voll dabei.
Ja, eiskalter Kapitalist, ne? Der Spaßparts an Freizeitparks sind halt Mittel, aber
ja, am besten finde ich da, das ist ein anderes Spiel, das ist ein Theme Park World, da konntest du, ja, glaube ich, den Salzgehalt von den Pommes bestimmen, damit, mhm, generell in Theme Park geht das, glaube ich, damit die Leute mehr Trinken kaufen.
Fuck, crazy.
Das ist halt so richtig, ja, schön assi.
Das war das Spiel, das habe ich damals auf der PlayStation gespielt, tatsächlich. Da habe ich Theme sehr Park? Nostalgische Erinnerung, genau. Ich weiß nicht, ob es ein World war oder einfach nur Theme Park.
Wahrscheinlich
genau.
World, der 3D-Teil.
Ja, genau, das ist in meiner Erinnerung nach, müsste es sein. Ja, das ist ganz lustig, also wirklich sehr, das ist, ich glaube, genauso redet auch Bobby Kotick über Videospiele, wie du gerade.
Ja, also
Videospiele weiß ich nicht, aber hast du also mein Konto gesehen?
Nur um das klarzustellen, das ist nicht wirklich mein Hauptreiz, aber ich finde diese Elemente
ja,
sehr lustig.
Ja, ich verstehe das auch sehr. Und ich würde dir auch absolut zustimmen. Also bei mir war dann, ich bin da so ein bisschen dem entwachsen, muss ich sagen. Also nicht entwachsen, klingt so, als ob ich dann zu alt dafür wurde. Also meine ich nicht. Aber einfach so ein bisschen die Faszination zumindest dafür verloren. Nicht das Interesse. Ich habe immer noch sehr, sehr Bock, mir mal, wie heißt das, von jetzt Planet Frontier Coaster? Studios. Genau, da bin ich ja, versucht mal, dann hat nicht ganz geklappt, aber ich glaube, ich musste da einfach das zu einer richtigen Zeit nochmal versuchen. Habe ich sehr Interesse daran, das mal so richtig zu starten, nochmal, ja, genau wie auch Planet Zoo. Oder wie heißt es?
Doch, Planet Zoo. Aber ja, also, ja, um da mal kurz einzuhaken, die Spiele habe ich ja auch probiert, beide. Mhm. Und also Planet Coaster noch mehr als Planet Zoo, aber auch dann nicht annähernd so sehr wie sowas wie Roller Coaster Tycoon. Die haben bei mir nie den richtigen Anschluss gefunden. Und ich frage mich wirklich, woran es liegt. Und ich glaube, es ist die Simplizität dieser alten 2D-Spiele, die verloren geht, wenn du das in die dritte Dimension holst. Zumindest so, wie Frontier das machen. Und ein bisschen auch der Charme durch den Stil, weil das stilistisch nie so 100% meins war, was Frontier da macht. Das ist sehr eigenartig, weil die eigentlich, wenn ich mir das so auf dem Papier durchlese, voll mein Ding sein sollten. Und ich auch super gern mal, also Zoo Tycoon habe ich zum Beispiel damals nicht wirklich gespielt. Also so ein Zoospiel wäre mal voll was für mich. Aber es hat mich dann recht schnell verloren, weil die Einstiegshürde, glaube ich, ein bisschen zu hoch ist. Oder irgendwie sowas muss es sein.
Also das war es ja bei mir bei dem ich nenne es einfach Rollercoaster Tycoon Spiel, so nenne ich es jetzt einfach,
Planet Coaster.
Weil ich das auch alles extrem verschachtelt und hochkomplex fand in seiner Menüführung allein schon. Da fehlte mir halt sehr dieses Verspielte, zumindest auf den allerersten Eindruck wirklich nur. Das ist halt wirklich das, was mir auch sehr in den Sinn kommt, wenn ich an Rollercoaster Tycoon denke. Natürlich die Soundkulisse vor allen Dingen, die Kotzgeräusche, die Lachgeräusche ganz konkret, die immer wieder im Endlos-Loop abgespielt
oder
werden.
Oder das Quaken von den Enten, wenn man mit der Maus drauf geklickt hat. Die haben immer so,
oh, das habe ich nicht im Kopf. Das kenne ich tatsächlich.
Da könntest du vor allem Spam. Dann haben die das ganz oft gemacht.
Deutsche Warcraft 3. das führt so ein bisschen all das zusammen, worüber wir bisher gesprochen haben. Es ist dieses wohlige, gemütliche, es ist total dieses Nachmittagszerstörer, ne, weil man da auch wahnsinnig schnell Zeit drin investieren kann. Und dann hat es auch noch den einzigartigen Dreh mit seinem Gebaue von Achterbahn. War das für dich was, dass du auch richtig krasse Achterbahn gebaut hast?
Ja, also zumindest versucht. Erfolg war da nicht unbedingt immer maßgebend, aber ich mochte das sehr, dass das geht. Es war halt immer so diese Intention, oh, ich mache jetzt die krasseste Achterbahn, aber da ist dann halt nie jemand reingegangen, weil den Leuten zu schlecht wurde. Also es hat ja tatsächlich auch immer gesagt, wie viel G-Kräfte oder so da auf die Besucher ausgeübt wurden und du musstest da eine Balance finden. Und das war manchmal ein bisschen frustrierend und es war auch ein bisschen fummelig. Also da würde ich sagen, ist Rollercoaster Tycoon nicht unbedingt einsteigerfreundlich, aber es hat halt viele vorgebaute Achterbahnen, sodass man das ja nicht machen muss. Und du konntest ja dadurch auch Leute killen. Also du konntest ja unfertige Achterbahnen an den Start bringen.
In meiner Wahrnehmung ist das Spiel so voll connected mit The Sims, weil du bei beiden Spielen so unabhängig vom eigentlichen Spielziel dir im Falle von Sims halt mit dem Bauen dieser Häuser und dann auch mit dem in Fallenstellen der Sims so eigene Spiel im Spiele bauen kannst. Und das ist für mich bei Rollercoaster Tycoon mit dem Bauen der Achterbahn halt auch voll, dass ich da tatsächlich weniger den Management-Aspekt so als zentrales Spielelement im Kopf habe und mehr tatsächlich dieses, ich baue hier einfach eine Achterbahn nach der anderen und guck, wie verrückt ich werden kann.
Ja, total. Also, und natürlich auch noch, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das schöne deutsche Wort Wuselfaktor, das bei diesem Spiel so, also mehr noch als bei Dizila, würde ich behaupten, ein maßgeblicher Faktor ist, weil du ja so Warteschlangen und sowas baust, wo dann die Leute anstehen und dann hast du die Entertainer, die da durchlaufen und irgendwann, gerade wenn dein Park ein bisschen erfolgreicher ist und du vielleicht nicht ein allzu gutes infrastrukturelles Wegsystem hast, auch alles vollgestopft ist mit Leuten und dann hast du ja gerade schon die Kotze und sowas erwähnt und dann muss da ein Hausmeister hin und das wegmachen und so ein Kram. Das ist ein Spiel, ab einem bestimmten Punkt kann man dem auch einfach nur zugucken und freut sich drüber.
Absolut, genau. Das ist das, du automatisierst da ja auch irgendwie viel und wenn du einmal dann eine gute Balance gefunden hast, dann kannst du auch einfach mal ein paar Minuten dich zurücklehnen. Finde ich auch wichtig bei so Spielen, ehrlich gesagt.
Ja.
Okay, dann schauen wir mal, was ich als nächstes anzubieten habe. Wir sind jetzt fertig mit den Point-and-Click-Spielen, kann ich fröhlich verkünden. ich habe mich in den letzten beiden Podcasts gefühlt auch ein bisschen zurückgehalten mit so ganz offensichtlich ein Klassiker. Ja, nicht wirklich, nee, ich habe auch ganz offensichtlich Klassiker genannt. Aber ich hätte jetzt mal noch einen anzubieten, zu dem ich kommen würde. Nämlich, lieber Tom, Gothic 2. Und ich werde dich nicht langweilen mit Gothic 2. Ich habe schon oft genug über Gothic und die Faszination Gothic geredet. Aber ich kann das nur noch mal atmosphärisch kurz ein bisschen beschreiben, was das für mich bedeutet. Ich denke bei Gothic 2 immer sofort an das Kinderzimmer meines Kumpels Mark, der mir das erste Mal zeigt. Mhm. Ich denke da dran, wie
okay, warte, gleich eine Frage dazu. Kannst du dich an mindestens zwei Poster erinnern, die da hingen?
bei ihm sind es weniger Poster, aber also im Grunde ja, weil ich erinnere mich noch genau an so die Formel 1 Memorabilia, die da rumstand, ne? Weil er, ne, von ihm habe ich halt auch meine Formel 1 Liebe und Faszination. Ich kann mich dann noch dran erinnern, wo da die kleinen Formel 1, das Ferrari-Auto stand und da tatsächlich dann auch das Formel 1 Poster erinnere ich mich dran, ja, tatsächlich.
Dieses schöne Environmental Frage. Storytelling, was wunderbar zum heutigen Charakter passt, ist toll.
Ja, ich guckte mir das an, da war so, that's me now, this is mine. Ja, tatsächlich. Und bei dem habe ich natürlich auch Grand Prix gespielt und so, ja. Und da kann ich mich dran erinnern, da zu sitzen und dann zeigt er mir, oder spielen wir da zusammen, das weiß ich nicht genau, da sind wir dann in der im fortgeschrittenen Spielverlauf, bist du dann im Gebiet von Gothic 1 ja auch drin, wo dann die Orks alles eingenommen haben und wie wir uns dann versuchen, an diesen viel zu starken Ork-Patrouillen vorbeizuschleichen ins alte Lager und dahin zu sprinten und dann musst du einen, das ist ja auch noch so ein uneinsehbares Spiel immer mal wieder, dass du da so eine Mini-Platforming-Passage hast, womit du über eine Wand drüber springen musst, was völlig absurd ist, was aus heutiger Sicht so wie so glitschen wirkt, aber das ist zumindest in Teilen oder zumindest einer der intendierten Wege, wie du da reinkommst. Das löst all diese konkreten Erinnerungen bei mir wieder aus. Die Cheats B. Marvin, womit du die Konsole aufmachst, in meinen Kopf gebrannt. Tatsächlich ein Spiel, was ich glaube ich, noch nie ohne Cheats gespielt habe. Und das wäre etwas, was ich mal gerne machen würde. Weil es, also Gothic ist halt ein wirklich anspruchsvolles, schwieriges Spiel. Und als Kind war mir das einfach unmöglich, das durchzusehen und das irgendwie zu schaffen, ohne dass ich total frustriert bin ständig. Mhm. Und deswegen ständig irgendwie God-Mode gecheatet und dann aber immer noch so gespielt, wie man es spielen soll. Ja, also es ist nicht so, dass ich dann mich irgendwie unverwundbar gemacht habe und dann durch alles durchgerannt bin, sondern ich habe immer noch die Progression genauso gemacht und gelevelt genauso wie sonst, nur halt die Fallhöhe irgendwie entfernt. Und ich würde sehr gerne mal, bei Gothic 1 habe ich auch so dann mal durchgespielt, bei Gothic 2 habe ich das tatsächlich meiner Erinnerung nach nie so richtig gemacht. Würde ich gerne mal machen.
Ja, ich finde sehr schön, dass viele dieser Spiele, nicht alle, aber viele dieser Spiele, die wir hier in diesen Comfort-Food-Podcasts haben, sind ja Zeitreisen. Ne? Also es ist irgendwie so diese Nostalgie. Und dann ist das Spiel natürlich immer noch gut und wir mögen das und so und reden dann teilweise auch darüber, aber viel auch über die Zeit, in die es einen dann rein versetzt. Und das ist ja dann immer was so romantisiertes, nostalgisches, was ich aber gar nicht schlimm finde. Ich finde das ganz, ganz schön, dass man da manchmal so diese Flucht hat.
Voll, das ist halt das, was Musik für Leute genauso machen kann wie Serien und Filme. Und bei uns sind es dann natürlich ganz viele Videospiele, weil wir die ja von klein an schon gespielt haben. Nostalgie kann was sehr, sehr Schönes sein.
Genau. So.
Wenn es nicht zu sehr durchkommerzialisiert wird.
Ja.
Es hat auch immer so einen Endpunkt und so, ne, darüber habe ich ja schon öfter geredet. Wenn ich dann zu sehr denke, dass Google das mit einem Algorithmen berechnet hat, was mir gerade gefällt, und dann gefällt es mir, dann kann ich nicht anders, als auch ein bisschen wütend drüber zu sein.
Also wir sind halt schon sehr Zielgruppe von
wir sind es.
Aktuellen, absolut. Popkulturellen Sachen.
Ja. Yep.
Gerade auch mit den ganzen, muss ich neulich erst wieder dran denken, weil wir hatten irgendwie mal in einer Time to 3-Folge oder sonst irgendwas über Animaniacs oder Tiny Toons geredet. Und die kommen ja beide zurück. Das ist so, okay.
Ich glaube sogar, Animaniacs läuft schon.
Oder Animaniacs zumindest läuft sogar schon, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber genau. Tiny Toons wurde halt auch angekündigt und da denke ich mir auch so, okay.
DuckTales wurde sogar schon wieder abgesetzt. Also das lief schon mal komplett
in drei neuen
Staffeln.
Ist ja aber auch sogar beliebt. Also wenn das dann tatsächlich gut ist, warum nicht?
Und davon ausgehend kommt auch, zumindest war das die aktuellste Meldung, die ich gesehen habe, auch immer noch die neue Duckwin Duck-Serie. Also es ist ja genau das, was du beschreibst.
Okay, siehst du, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein neues Duckwing Duck.
Ja, das halt dann in dem, soweit ich weiß, in dem Stil halt auch der DuckTales
Serie, stimmt, weil genau, was ich mal gesehen hatte, war, dass der, glaube ich, einen Gastauftritt hatte in DuckTales.
Leute
basierend darauf schon spekuliert haben.
Es ist halt möglich, dass durch die Absetzung von DuckTales das auch sich erledigt hat, aber soweit ich weiß, ist das immer noch geplant. Und was ist 90er Jahre als fucking Darkwing Duck?
Ja. Ja, also es kommt alles irgendwie zurück.
Yep.
Okay, dann nehme ich doch noch mal ein Spiel, was nicht so alt ist, Robin.
Sehr gerne.
Als Abschluss zumindest für mein Spiel. Und dann kannst du noch eins machen. Und ich glaube, dann sind wir auch schon ganz gut durch. Und zwar überlege ich gerade. Ich überlege gerade zwischen zweien, welches ich nehme. Ich nehme mal Super Smash Bros. Ultimate. Das ist eines der Spiele der letzten Jahre, die bei mir immer mal wieder angeschmissen werden auf der Switch. Was teilweise einfach am DLC liegt, weil ja immer mal wieder ein neuer Charakter rauskommt. Zuletzt der Minecraft-Charakter Steve. Und die Variationen davon. Und da habe ich es dann zuletzt auch angeschmissen und mal ein bisschen gespielt. Aber meistens geht dann dieses Anschmeißen auch über diesen Charakter hinaus, dass ich denke, jetzt nehme ich mir noch mal Fuegro, jetzt gehe ich noch mal eine Runde online oder spiele einmal einen dieser Solo-Modi durch oder sammle.
It always comes back to Fuegro.
Ja, das ist halt mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Mhm. Sammle ein paar Sticker oder sowas. Also da kriegt es mich immer wieder mal. Und ich merke auch in mir immer den Drang, eigentlich ein bisschen mehr spielen zu wollen. Und hätten wir nicht den Job, würde ich das wahrscheinlich auch tun, dass ich mich sehr viel mehr da reinsteigere und mal versuche, richtig gut Super Smash Bros. Ultimate zu spielen. Weil momentan bin ich halt okay in dem Spiel, sodass ich online schon ein bisschen was hinbekomme. Aber dann hast du online halt auch die Sache, dass die Connection nicht immer die beste ist, weil Nintendos Online ist halt so, wie es ist. Es geht schon, aber es ist halt nicht so gut, wie es sein könnte. Und da fehlen einem auch oft so ein paar Optionen, auch wenn sie ein bisschen was nachgepatcht haben.
Also es ist schon so schlecht, dass E-Sport-Turniere sagen, machen wir nicht. Wir können mit diesem Online-Modus leider kein Online-Turnier ausrichten.
Ja, es gibt ja, also
was ich schon crazy finde.
Da kann man ja ein ganz großes Fass aufmachen, weil ja auch diese Melee-Turniere und sowas von Nintendo weggestrikt werden.
Da haben wir einen eigenen Podcast.
Ja, Nintendo ist tatsächlich sehr, sehr fanunfreundlich. In der letzten Zeit gefühlt noch mal mehr als sonst schon. Ja. aber also so ist Super Smash Bros. Ultimate ein Spiel, zu dem ich immer sehr gerne zurückkomme, was an vielen Punkten liegt. An der Charaktervielfalt, an der Tatsache, dass das so detailverliebt ist, dieses Spiel. Also ich habe auch das Gefühl, immer noch neue Dinge zu entdecken, weil ich kenne halt nicht jede einzelne Animation jedes Charakters irgendwie auswendig oder so. Oder jedes Detail, jeder Stage oder jedes Musikstück, weil es ja davon auch 20 Millionen gibt in diesem Spiel. Und die Musik allein ist schon ein Grund, Super Smash Bros. Ultimate anzuschmeißen. Und das ist auch immer was sehr Gemütliches, dieses Spiel, das anzuschmeißen. Obwohl es so ein chaotisches Spiel ist, fühle ich mich da immer sehr wohl mit. Und merke halt immer, ich sehe immer dieses Icon, weißt du, wenn ich das Home-Menü anmache von meiner Switch, das Icon von Smash ja. ist immer so rechts außen, aber ich sehe es immer noch, weil es immer in der Rotation willst, drin ist.
Ja, und du willst wahrscheinlich auch nicht, dass es verschwindet.
Nee.
Ja, verstehe ich voll. Hast du eigentlich das Gefühl so, dass das denn so durchgespielt, also in Anführungszeichen, weil ich weiß, du spielst es nicht durch, aber hast du so das Gefühl oder sind diese Animationen und Musikstücke dann für dich immer noch so, hier bekomme ich tatsächlich immer noch Neues geboten?
Naja, durchgespielt, es hat ja seinen Singleplayer-Modus, den habe ich durchgespielt.
Genau, also den meine ich, also ich meine jetzt eher wirklich so als Gefühl, dass du jetzt also soweit man auch im Multiplayer-Spiel durchspielen kann, in dem Sinne, dass du sagst, jetzt habe ich wirklich alles davon gesehen und jetzt, habe ich einfach Bock darauf, das immer wieder zu spielen? Oder hast du immer noch so manchmal den Gedanken dann, dass du dann auch neue Sachen immer noch entdeckst oder danach suchst, abgesehen jetzt von den DLC-Charakteren?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es noch neue Sachen gibt. Ich habe zum Beispiel nicht mit jedem Charakter diesen klassischen arcade-artigen Singleplayer-Modus durchgespielt, aber so mit der Hälfte und arbeite mich da jedes Mal so ein bisschen durch, weil ich auch gerne einfach mal dann andere Charaktere spiele, weil ich ja mit den meisten wenig bis teilweise gar keine Erfahrung habe. Und das ist eine gute Möglichkeit, das zu machen. Und da entdecke ich ja dann schon noch die Details, die sie da eingebaut haben, weil dieser Arcade-Modus ja so funktioniert, dass sie den immer zuschneiden auf die einzelnen Charaktere. Also du kämpfst gegen Gegnervariationen, die passen zu der Franchise mit dem Charakter, mit dem du gerade spielst. Und das auf teilweise sehr smarte Arten und Weisen, so wie es ja im World of Light-Modus auch ist. Und das ist schon noch witzig, das dann immer wieder zu merken, wie sie damit spielen. Und da bin ich halt noch nicht mit allem durch. Weil das wird ja auch sehr grindy, wenn du das alles hintereinander spielst.
Sure, sure.
Deswegen eignet sich das auch eher fürs immer mal wieder Anschmeißen.
Ja, ganz genau. Super cool. Dann, ich habe leider nicht was. Also, es wird vielleicht wieder aktuell mit der Zeit, wenn der lange versprochene Nachfolger mal kommt. Aber ich komme auch hier noch einmal auf einen echten Klassiker zu sprechen, nämlich Beyond Good and Evil. Das für mich auch super nostalgisch ist, weil das habe ich schon öfter mal erwähnt, wie stolz ich da auf Teen Robin bin, dass der sich dazu entschlossen hat, Beyond Good and Evil zum Launch zu kaufen.
Ja.
Damit dann unglaublich viel Freude zu haben. Das ist so ein Spiel, wenn ich die Grafik sehe, wenn ich die Sprecher höre, vor allen Dingen, wenn ich die Musik höre, dann will ich tief seufzen, in meinen Stuhl versinken, die Augen zumachen und ich bin da. Ich bin wieder in meinem Kinderzimmer. Mhm. Oder Teenzimmer, wie auch immer man das nennen
möchte. Okay, so jetzt zwei Poster von deinem Kinderzimmer.
Ich nutze das für die Erzählung einer lustigen Anekdote. es gab mal in irgendeiner Bravo-Zeitschrift einen Poster des Fußballspielers Giovanni Elba.
Mhm.
Ich schick dir einfach mal kurz dieses Poster, weil ich habe danach schon mal geguckt. Heißt der Giovanni Elba? Ja, Giovanni Elba. Ich habe nach diesem Poster schon mal geguckt und das hing einfach bei mir an der Wand. Und da war ich halt ein Kind, also da war ich wirklich noch jung. Einfach weil ich Giovanni Elba cool fand und Giovanni Elba Fan war und Bayern-Fan war. Und ich schicke dir kurz dieses Bild.
Muss man mal sagen, wonach man googeln soll, damit man dieses Bild bekommt.
Ach so, ja, das machen wir so. Googelt mal einfach nach Giovanna, also Giovanne, Elba, Elber, Bravo. Und dann das erste und das dritte. Ihr seht die relevanten Bilder.
Nee, das hattest du nicht bei dir hängen.
Ja! Ich hatte da, wie gesagt, ich war da zu jung für, um wirklich zu verstehen, dass das irgendwas sexuelles, was Sexuelles ist. Und ich fand halt Giovanni Elba cool und dachte, ja, das ist ja cool.
Das finde ich großartig.
Ich auch. Das habe ich irgendwann, weißt du, das ist so ein Ding, wo du nachts aufwachst und warte mal, hatte ich den komplett nackten Giovanni Elba an meiner Wand hängen? Can confirm, hatte ich. Also, das hatte ich vermutlich nicht mal in meiner Wand hängen, als ich Beyond Good and Evil gespielt habe, aber ich wollte kurz einfach diese Frage missbrauchen, um diese Anekdote zu erzählen.
So gut, also ich finde schön, dass ich immer noch neue Sachen erfahren kann über deine Kindheit und
ja.
Wichtiger Punkt fürs Wiki.
Kannst du für alle Leute, die gerade Google nicht zur Hand haben, vielleicht kurz beschreiben, was für ein Poster das ist?
Also, welches ist es denn? Das auf dem Leopardenteppich oder das auf dem Moped?
Das auf dem Moped. Also das ist auch abgeschnitten. Eigentlich sieht man natürlich auch mehr noch seine Beine und so.
Ja, genau. Also Giovanni Elba sitzt mit beiden Beinen gespreizt auf einem Motorrad. Splitterfasernackt. Glänzend. Wichtiges
Detail.
Glänzend auch. Er guckt sehr ernst in die Kamera und hält vor seinem Schritt einen Fußball mit beiden Armen fest. Mhm. Und es ist mit sehr, sehr attraktiv.
Ja, und er hat so rot gefärbte Haare noch dabei, geschorene, eine Goldkette um, ein Tattoo auf seinem Bizeps. Also ich vermute einfach, dass irgendwas in mir danach rufte, ich möchte gerne schwul sein, aber leider hat es dann sich nicht ergeben, weil man kann mir als Kind nicht vorwerfen, dass ich nicht alles getan habe dafür, zumindest den Eindruck, den Eindruck zu erwecken. Es ist ein wunderschönes Poster und ich bin super stolz auf den jungen Robin, dass der das da hängen hatte. Das war eine so schöne, so schöne Erkenntnis, die ich da hatte.
Was für ein Statement, was für ja. Absolut. Großer Fan Elber, von jungem Robin an dieser Stelle.
Ja, finde ich auch. Und das soll alles zu Beyond Good and Evil gewesen sein, lieber Tom.
Okay. Ich wollte am Anfang, ach so, genau, du hast ja gesagt, du hast dir das gekauft, Beyond Good and Evil. Mhm. Und das war so ein Glücksgriff. Wie ist denn das entstanden? Bist du da, falls du dich überhaupt noch dran erinnerst, bist du da in den Laden gegangen und hast so mehrere Sachen gesehen und irgendwie irgendwas an Beyond Good and Evil ist herausgestochen? Oder war das so ein Ding, okay, ich habe gute Wertungen hierfür gelesen?
Ja, ich habe da konkret nach gesucht, das weiß ich noch. Also ich wollte konkret Beyond Good and Evil kaufen, weil ich da einen Test gesehen zu habe, zugesehen habe. Ich vermute mal, es war in der Computerbild-Spiele. Und ich glaube, es erschien auch zu unterschiedlichen Release-Zeitpunkten. Lass mich mal kurz gucken. Aber es erschien im November für PS2, dann im Dezember für PC und eher in Europa dann erst im Februar auf der Xbox und auf dem GameCube. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich mir das auf der Xbox kaufen wollte. Aber es das nur auf der PS2 dann zu dem Zeitpunkt gab und ich mir das dann stattdessen auf der PlayStation 2 gekauft hatte. Und halt mit absoluter Begeisterung durchgespielt habe. Und das ist wirklich ein Spiel, das habe ich bis heute bestimmt 6, 7, 8 Mal durchgespielt. Denn das liebe ich wirklich. Da habe ich mir dann auch die 360 Arcade-Version, die HD-Variante, direkt gekauft, als die rauskam und das nochmal durchgespielt. Das wäre eigentlich mal wieder Zeit langsam, dass ich da nochmal reingucke, weil das ist ein wirklich wundervolles Action-Adventure auf spielerischer Ebene, sehr abwechslungsreich. Grafisch finde ich das stilistisch immer noch sehr, sehr schön, hat aber auch eine super spannende Geschichte, die leider dann mit einem großen Cliffhanger endet. Also die Geschichte ist abgeschlossen, aber es haut dann trotzdem noch einen Cliffhanger auf Charakterebene raus, zusätzlich, den es eigentlich nicht gebraucht hätte. Kann man, finde ich, hervorragend auch nachholen.
Ja,
gibt's dann ja auch auf vielen Plattformen.
Ich habe das ja angespielt immer nur und bei mir hat's halt nie geklickt. Vielleicht mal was für die Zukunft bei Time to 3 oder so.
Oh ja, sehr, sehr. Also das hatte ich schon öfter mal im Blick, hatte dann aber im Kopf, dass du da nicht so ein großes Interesse daran hättest. Falls du Interesse hast, könnten wir das sehr, sehr gerne irgendwann mal machen.
Ja, ist ja, glaube ich, auch jetzt kein so mega langes Spiel. Hat doch so,
ja, genau.
So ähnlich wie Prince of Persia.
Würde ich jetzt auch zumindest so im Kopf, ja. Was ich auch nicht mehr im Kopf hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mitbekommen habe, in Juli 2020 wurde angekündigt, dass Netflix an einer teils Live-Action, teils animierten Serie dazu arbeitet.
Also eigentlich haben wir über diese Dinger immer gesprochen im Podcast, aber so richtig erinnern kann ich mich daran auch nicht.
Es sind so viele, da kann man auch mal
ja, genau, das ist halt immer das Ding, ne? Es sind immer gleich mehrere. Und gerade bei Ubisoft. Doch, warte, ich hab's gefunden. Hooked FM Nummer 281, Netflix-Adaption von Beyond Good and Evil und Splinter Cell haben wir da erwähnt.
Ah, okay, das wurde von Splinter Cell wahrscheinlich ein bisschen in meinem Kopf überschrieben damals. Ja, das ist ein extrem nostalgisches Spiel für mich. Guckt's euch bitte näher an, falls ihr es nie gemacht habt.
Ja, finde ich richtig schön. Da hatten wir doch ein sehr abwechslungsreiches Roster an Titeln jetzt am Ende noch.
Wirklich, finde ich sehr, sehr schöne kleine Erkenntnis über Kind Robin Schweiger war auch noch mit dabei. Alles, was einen guten Hooked FM Podcast oder Hooked on Topic Podcast ausmacht, war hier dabei, würde ich sagen.
Ja, schön. Eigentlich müsste ich ja nur fairerweise sagen, ich hatte so ganz, ganz Teenager-Klischee-mäßig, vor allem Gamer-Teenager-Klischee-mäßig, außer Screen Fun, so Poster von Mädels aus Dead or Alive Extreme Beach Volleyball
in
meinem Zimmer hängen, zwei Stück.
Yes, das finde ich großartig.
Nur um das hier ein bisschen noch zu ergänzen, sozusagen.
Großer Fan auch davon. Also zumindest bei mir ist dann die Liste dann, bei dir scheint die Liste ja auch so ziemlich erschöpft zu sein dann mittlerweile. von also dem, ich, was du gerade gesagt hast. Also
ich könnte noch einen Podcast voll machen mit dem mit meiner Liste.
Oh, Tatsache. Ja. Okay, weil ich habe jetzt nur noch, ich hatte nur noch zwei recht offensichtliche Titel. Ansonsten bin ich da tatsächlich durch. Also müssen wir mal gucken, ob mir auch noch Sachen einfallen. Ansonsten könnte es doch erstmal fürs Erste zumindest mit Comfort Food Spielen gewesen sein. Wie immer, die ganz große Bitte, schreibt doch wie, entweder bei Patreon oder hier in den YouTube-Kommentaren
oder bei Steady.
Eigene Ideen oder na, kann man bei
Steady. Man kann inzwischen kommentieren, ja.
Okay, okay, hatte ich, war ich mir gerade nicht so ganz sicher. Schreibt doch gerne eure eigenen Comfort-Food-Spiele hinein. Ich meine, das ist immer ein Teil des Spaßes an diesem Podcast, dass man dann auch die Spielevorschläge von euch lesen kann und dann Sachen sieht, wo man teilweise gar nicht gerechnet hätte, teilweise Sachen, die einem dann selbst auf die Sprünge helfen und Erinnerungen hervorrufen. Deswegen würde ich mich da sehr drüber freuen. Mhm. Und ansonsten kann ich ja eigentlich zur Verabschiedung kommen. Hast du sonst noch was zu sagen, Tom?
Nö, nur, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich nach diesem Podcast auch immer wieder Bock bekomme auf zwei, drei dieser Titel.
Ja, voll, total. Das ist sehr unrealistisch, gerade bei mir zumindest mit der Zeit, aber die Lust ist auf jeden Fall, ja, die Lust ist auf jeden Fall da. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, für euren so treuen Support. Dank euch ist Hooked überhaupt möglich, dass es existieren kann in der Form, wie es existiert. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für, dass auch halt in den Weihnachtstagen, wo dann vielleicht sowieso mal ein bisschen mehr Geld für Geschenke ausgegeben wird und dann auch noch im Kontext von Covid, ist immer noch so viele Leute von euch gibt, die uns da monatlich regelmäßig supporten können. Vielen, vielen Dank wirklich dafür. Und wir hören uns dann in zwei Wochen hoffentlich wieder pünktlich bei der nächsten Folge von Hooked on Topic. Baldet auch mal, falls ihr es jetzt pünktlich guckt, falls ihr das diese Woche noch nicht gemacht habt, schaut mal bei YouTube vorbei. Da sind vielleicht schon ein, zwei Sachen gekommen oder kommen in den nächsten Tagen. Und dann würde ich sagen, war es das für heute für uns. Schönen Tag euch noch. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Tom. Und tschüss.
Tschüssi.